Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag. Herzlich willkommen beim Podcast vom Brunnen Verlag. Mein Name ist Stefan Loss. Heute nehme ich Sie mit auf eine Reise nach Indien. Christen in dem Land, das stark vom Hinduismus geprägt sind, sind eine kleine Minderheit, aber es gibt sie. Nicht selten leiden sie unter Verfolgung und Ausgrenzung. Manchmal liest man davon auch in der deutschen Presse. Im Mittelpunkt des Buches, über das wir heute sprechen, steht die Netanya-Kirche im Osten Indiens. Eine Kirche, die starke Beziehungen nach Deutschland hat. Hierzulande gibt es einen Verein, der die Arbeit der Netanya-Kirche unterstützt. Der Journalist, Theologe und Liedermacher Christoph Zehntner ist jetzt nach Indien gereist und hat mit Menschen gesprochen, die von der Arbeit der Kirche profitiert haben. Das Buch, das dabei rausgekommen ist, trägt den Titel »Was zählt, ist die Liebe« und im Untertitel »Neue Mutmach-Hoffnungsgeschichten aus Indien und Deutschland«. Mit Christoph Zehntner spreche ich jetzt über sein Buch. Hallo Christoph.
Hallo Stefan.
Christoph, das war jetzt nicht deine erste Reise nach Indien zur Netanya-Kirche. Was hat dich bei deinem ersten Besuch so fasziniert, dass du unbedingt nochmal nach Indien reisen musstest?
Wenn man das erste Mal nach Indien kommt, oder ich formuliere es persönlicher, als ich das erste Mal nach Indien kam, war das ein totaler Schock von Farben, von Gerüchen, von Gesichtern, von Menschen. Ganz faszinierend, manchmal auch irritierend. Es ist irgendwie alles ganz anders als bei uns. Und das fand ich schon beim ersten Mal begeisternd, die Menschen kennenzulernen, die Netanya-Kirche prägen, die von der Netanya-Kirche, von ihrer Sozialarbeit profitiert haben und die jetzt selbst anderen helfen wollen. Und jetzt beim Wiederkommen, ich glaube, ich war das vierte oder fünfte Mal jetzt in Indien, da hat mich das, was mich am Anfang so begeistert hat, die Farbenpracht, nicht mehr so geflasht, das war ich ja schon ein bisschen gewöhnt. Und da konnte ich tiefer gucken und auch länger mit Menschen reden und Menschen, die ich schon ein paar Mal getroffen hatte, tiefer kennenlernen. Also ich glaube, mein zweites Buch geht mehr in die Tiefe, zeigt mehr noch über die Besonderheiten, über die besonderen Persönlichkeiten, die unglaublichen Lebensgeschichten, denen ich da begegnet bin.
Und es spielt ja nicht nur in Indien dein Buch, also die Geschichten, die du da gesammelt hast. Es geht um einen regelrechten Kreislauf der Liebe. Da haben wir vorab vor dem Projekt schon mal so drüber gesprochen, dass du immer gesagt hast, das ist ja nicht nur in Indien, hier in Deutschland passiert ja auch was zwischen Indien und Deutschland. Was muss ich mir denn unter einem Kreislauf der Liebe vorstellen?
Dieser Begriff Kreislauf der Liebe, der stammt von einem der Menschen, die ich fürs Buch interviewt habe, ein Zahnarzt aus Schwaben, ich glaube aus Böblingen. Und der hat das so empfunden, dass da ein richtiger Kreislauf zwischen Indien, Netanya-Kirche dort, und Deutschland, Netanya-Verein hier, entsteht. Also zum Beispiel, indem er als Zahnarzt in seinem Urlaub für ein paar Wochen ehrenamtlich nach Indien fliegt und dort mit einer indischen Kollegin zusammen sich um unzählige Menschen kümmert, die kaputtes Gebiss haben, aber gleichzeitig auch ausbildet, Strukturen schafft und es so schafft, dass in Indien langfristig auch ohne Hilfe aus Deutschland den Menschen dort geholfen werden kann in dieser Gegend der Welt. Und er sagt, ich habe so viel davon profitiert, ich erzähle in meiner Gemeinde, ich erzähle in meinem Hauskreis, ich bin geistlich weitergekommen. Das ist wirklich ein Kreislauf der Liebe. Und an diesem Beispiel wird, glaube ich, der Titel, fast wäre es der Buchtitel geworden, wäre auch schön gewesen, deutlich, wir tun uns gegenseitig gut. Also es ist nicht so, wie man früher vielleicht mal gedacht hat, wir Europäer, wir geben unser Geld und kommen dann ab und zu mal und gucken, was die armen Inder da so machen. Nein, nein, also diese Zeiten sind hoffentlich längst vorbei, sondern wir lernen voneinander. Wir haben unterschiedliche Gaben, Möglichkeiten, Stärken, aber wir lernen voneinander und ich komme auch immer als reich beschenkter Mensch zurück aus Indien, der sehr viel gelernt hat und manches davon möchte ich im Buch weitergeben.
Ja, vielleicht nochmal kurz ein Stichwort dazu, weil wir haben das so selbstverständlich erwähnt, dass es da Beziehungen gibt zwischen Indien und Deutschland. Die ganze Geschichte der Netanya-Kirche, die hat ja auch so mit ihren Ursprung in Deutschland und zwar ist das schon ein paar Jahre her. Kannst du das mal ganz kurz skizzieren?
Die Netanya-Kirche begann damit, dass ein Mensch aus Indien, ein Student in Sindelfingen, nach einem Hauskreis gesucht hat, nach einem Bibelkreis gesucht hat. Das hatten ihm seine Eltern mitgegeben, sozusagen aus Indien. Wenn du in Deutschland bist, dann such unbedingt den Kontakt zu Christen. Den hat er gesucht, ist in einer Adventsfeier gelandet beim CVM Sindelfingen, also vielleicht nicht genau das, was man sich unter so einem Bibelabend vorstellt, war total begeistert und ist aufgenommen worden von den CVMern voller Liebe und hat dann nach einigen Wochen auch ein Zimmerchen im Haus eines der CVMer bezogen. Die haben ihn aufgenommen, die haben ihn mit hineingenommen, auch wenn er noch nicht so gut Deutsch konnte, auch wenn er noch nicht so integriert war in die deutsche Gesellschaft. Und diese Gastfreundschaft, die hat sein Vater zu Hause in Indien so begeistert, als er davon hörte, dass er dann wiederum gastfreundlich sein wollte, und er hat 6 Straßenkinder aufgenommen. Jungs von der Straße, hat denen einen kleinen Kuhstall hinten im Garten ausgebaut zu einem Zimmer, und so begann das erste Kinderheim, das erste Waisenhaus, könnte man sagen, der Netanya-Kirche, so begann die Sozialarbeit und so begann Stück für Stück dann auch das, was das Zentrum, das Herz der Netanya-Kirche ausmacht, sozial zu helfen, für Menschen da zu sein und gleichzeitig das Evangelium zu predigen, das Evangelium zu leben in praktischer Nächstenliebe und zu verkünden, indem sie durch die Dörfer ziehen, durch die Straßen ziehen, in die Familien hineingehen und zum Glauben einladen.
Du hast das vorhin erwähnt, dein erster Besuch, da warst du auch ziemlich geflasht, also nicht nur von Indien, sondern auch von der Arbeit da vor Ort, die du kennengelernt hast. Du hast jetzt insgesamt 24 Geschichten, wenn ich mich nicht verzählt habe, für das Buch ausgewählt und nachgezeichnet. Nach welchen Kriterien, was war dir denn da wichtig bei diesen Geschichten, die du ausgesucht hast?
Das Kriterium war, es sollte eine besondere Geschichte sein, und ich habe auch danach geguckt, gibt es da was in der Geschichte, wo der Kreislauf der Liebe deutlich wird, also eine Verbindung zwischen Deutschland und Indien, eine gegenseitige, eine wechselseitige möglich wird. Es sind nicht nur Geschichten, in denen Inder und Deutsche vorkommen, aber es sind einige davon. Und letztlich ist das Kriterium, ja, mein Eindruck, das, was mich berührt hat, das, was mich begeistert hat. Ich habe manche Geschichten im Vorfeld schon etwas gekannt, recherchiert, habe mit Leuten gesprochen, die was zu dieser Lebensgeschichte sagen konnten. Und so haben wir Stück für Stück eine Liste der Menschen zusammengestellt, die ich unbedingt für das Buch interviewen wollte. Und dann haben wir uns überraschen lassen. Und dann sind einige Leute noch in das Buch reingekommen, die ich vorher gar nicht kannte, von denen ich noch nie gehört hatte. Also es ist so beides. Vorbereitet, geplant, nach Kriterien ausgewählt und dann reagiert auf das, was ganz überraschend kam. Ich würde sagen, da hatte Gott auch seine Finger im Spiel und hat uns in manche Situationen hineingeführt, mit denen wir vorher nicht rechnen konnten.
Eine der Geschichten, die du mitgebracht hast, die handelt von, jetzt muss man genau hinhören, von 2 Pastorinnen, die im Dschungel arbeiten. Also Pastorin ist ja in Deutschland schon noch nicht, also ja, gibt's auf jeden Fall auch ziemlich viele, aber in einem Land wie Indien, da muss man sich doch irgendwie die Augen reiben, wenn man das liest. Was hat es mit diesen beiden Frauen, mit diesen beiden Pastorinnen, die im Dschungel arbeiten, auf sich? Was sind das für Menschen?
Das sind starke Frauen, beide so um die 50, würde ich sagen, fragt mir ja nicht so genau nach als Mann. Beide, wie soll ich sagen, robust, stämmig, die stehen ihre Frau. Die eine ist Witwe, die andere ist verheiratet, und beide haben viele, viele Jahre ihren Männern, die schon lange Pastoren sind, zugearbeitet, haben die unterstützt. In einem Fall war es so, der Ehemann der einen Pastorin war früher Terrorist, und als er sich bekehrt hat, musste er, obwohl er schon Pastor war, noch eine Weile ins Gefängnis, um die Straftaten aus seiner Jugend sozusagen abzusühnen. Wer hat die Gemeinde geleitet in der Zeit? Völlig selbstverständlich seine Frau, obwohl sie nicht Pastorin war, obwohl sie nie Theologie studiert hat. Und jetzt vor 2 Jahren war die Netanya-Kirche so weit, und das hat lang gedauert, dass sie gesagt hat, solche Frauen, die schon sehr, sehr viel als Säulen in der Gemeinde gemacht haben, die sich um Menschen gekümmert haben, die als Seelsorgerinnen sehr, sehr wichtige, fruchtbare Arbeit geleistet haben, die eigentlich wie eine Pastorin gearbeitet haben, die ordinieren wir zu Pastorinnen. Eine Revolution, das würde auch in Deutschland ja in manchen Kirchen, in manchen Gemeinden gar nicht so gut ankommen. Eine Revolution, die aber ausgesprochen positiv aufgenommen wurde in der Netanya-Kirche. Und es war schön für mich zu sehen, nachdem ich mit der einen der beiden Pastorinnen, die im Buch vorkamen, mich eine ganze Weile unterhalten habe, hat sie noch lange mit dem Übersetzer gesprochen über unser Gespräch. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was war denn da noch? Was war denn unklar in unserem Gespräch? Da war nichts unklar, sagte er. Die hat sich unglaublich gefreut. Die hat gesagt, dass da eine aus Deutschland kommt, der sie fragt, ja, was machst du denn als Pastorin? Wie oft verteilst du Abendmahl? Wie viele Leute hast du schon getauft? Das hat sie auch nochmal gestärkt. Das hat sie begeistert, dass dort im Dschungel diese Art von Gleichberechtigung angekommen ist. Ich glaube, das hat eine Wirkung. Da ist die Netanya-Kirche richtig vorne im Verhältnis zu vielen anderen Kirchen, die es auch in Indien und auch weltweit gibt. Und ja, das führt dann auch zu einem spannenden, finde ich, Kapitel in dem Buch.
Ja, auf jeden Fall. Hat ja auch gesellschaftliche Auswirkungen in dem Fall, gerade was die Rolle der Frau angeht. Christoph, du warst in Indien, du hast es gerade so gesagt, als Beobachter, du hast Interviews gemacht, mit Leuten gesprochen, aber immer wieder warst du auch mal mitten im Geschehen. Und es gibt eine Geschichte und da gibt es auch wunderschöne Fotos davon, wo du so als nicht nur als Journalist, sondern als Mensch und als Christ gefordert gewesen bist. Ich denke an die Geschichte mit den Eltern und dem kleinen Kind. Da ging es um okkulten Schmuck. Erzähl doch mal, was war da?
Ja, das war schon was sehr, sehr Besonderes. Also das ist so aus der Abteilung, was wir nicht vorbereiten konnten, wo wir selbst überrascht wurden. Wir sind im Dschungel, wir sind in einem kleinen Dörfchen, ein Kaff Marigudem, also ein knurziger Name und so sieht das Dorf auch aus, und sind dort in einer kleinen Netanya-Gemeinde, in einer Kirche und feiern Gottesdienst und wir müssen Grußworte halten und es wird getanzt und alles wunderbar. Und dann wollen wir schon weiterziehen und dann werden wir plötzlich gestoppt, beziehungsweise ich war schon draußen aus der Kirche, wurde wieder reingeholt und da stand da ein etwas, naja, verängstigt eingeschüchtertes Ehepaar, junges Ehepaar mit einem Kind auf dem Arm, vielleicht 2, 2,5 Jahre alt, ein Töchterchen, und ich denke, was wollen die von uns? Und dann übersetzt der Bischof, der Telugu kann und vorher auch die Übersetzung brauchte aus der Oriya-Sprache, also zweimal Übersetzung, bis es dann auch bei uns ankam. Und er sagte, die wollen Christen werden und morgen werden die getauft, aber heute haben sie eine wichtige Bitte an euch. Ich denke, was kann man denn vor der Taufe noch erbitten? Na, und dann zeigen sie mir den Arm des Mädchens, das sie selbst auf dem Arm haben. Und an diesem Arm ist ein Amulett befestigt mit einer Art Lederband und eine Kapsel, keine Ahnung, was da drin ist. Das haben sie einem Zauberpriester abgekauft, vor wahrscheinlich zur Geburt des Kindes oder so. Und das soll das Kind schützen vor bösen Mächten. Der Aberglaube ist unglaublich stark in dieser Region der Welt. Die panische Angst vor Göttern, vor Gottheiten, vor selbsternannten Priestern, die sich das sehr, sehr viel kosten lassen, wenn sie dann vorgeblich helfen. Der ist ganz weit verbreitet, ganz viele sind Animisten. Und diese beiden Eltern hatten sich zwar entschieden, wir gehen den Weg mit Jesus, aber gleichzeitig waren sie auch noch ja, voller Angst vor den bösen Mächten. Und wenn sie sich jetzt von diesem Amulett und von dem Schutz der Götter trennen würden, was wird dann passieren? Das war ihre Angst. Und deswegen baten sie darum, dass wir sie begleiten. Und das war dann schon sehr besonders. Meine Aufgabe war es, zu beten für die beiden, zu beten. Oder für die drei, das Kind gehört ja auch dazu. Und Rike Rust, die mitgereist war, die Buchhalterin von Netanya, hat mit einem Schnitt, das war überhaupt nichts Besonderes, dieses Lederband durchtrennt. Und dann gab es Jubel in der Kirche von den anderen, die sich gefreut haben, dass da jetzt so ein äußerer Schritt auch der Befreiung von den bösen Mächten kommt. Und das Ehepaar war hinterher wie verwandelt. Der Mann strahlte und war glücklich. Und am nächsten Tag war Taufe. Und nochmal 2 Tage später, das haben wir dann nur noch am Telefon gehört, da haben sie dann alles, was es im Haus noch oder in ihrer Hütte noch gab, an Utensilien, die mit Götzendienst und so zu tun hatten, zusammengelegt auf einen großen Haufen und den verbrannt und wollten wirklich ganz frei sein und sich ganz Jesus anvertrauen. Das hat mich doch sehr bewegt im Nachhinein.
Und da hast du deine Position der Distanz verlassen und warst auf einmal mittendrin.
Da war ich auf einmal mittendrin, ja. Und dieses Buch, ich bin ja Journalist von Beruf. Und meine Skepsis, dass ich nicht alles, was mir da erzählt wird, gleich glaube und begeistert bin und so. Meine Skepsis kommt auch durch im Buch. Also ich komme da nicht hin und juble über alles. Aber plötzlich war ich dann nicht mehr Beobachter, sondern mittendrin. Und ja, das versuche ich auch im Buch zu schildern. Ich hoffe, dass das der Leserin und dem Leser auch hilft, noch mehr reinzukommen. Ja, es ist viel journalistische Arbeit, aber an diesem Punkt ist es dann auch ein ganz tiefes sich drauf einlassen, auch ein geistliches Lernen. Ich habe im Theologiestudium nie gelernt, was man in so einer Situation betet. Ich habe das auch in meiner Praxis hier in verschiedenen Gemeinden oder bei den Konzerten, wo ich bin oder so, nie ähnlich erlebt. Aber in diesen Prozess nehme ich den Leser und die Leserin mit hinein und ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch spannend und hilfreich ist.
Das ist das, was du gerade erwähnst, ist so dieser Punkt, solche Reisen verändern einen ja auch. Also es ist immer so diese Herausforderung von Distanz zu halten, weil das muss man ja. Also finde ich auch wichtig, dass man nicht sich da komplett einlässt. Man muss ja was schreiben, was nachher Menschen in Deutschland lesen und auch verstehen können, so Nähe und Distanz. Und trotzdem sind es ja auch viele Sachen, die einen verändern. Also nicht nur, man isst andere Sachen, man hat einen anderen Geschmack im Mund, keine Ahnung. Wie hat dich denn diese Reise oder diese Reisen nach Indien, wie haben die dich denn verändert, deine Art zu leben, zu denken, zu glauben?
Da gibt es eine Reihe von Punkten und der größte ist, glaube ich, Dankbarkeit. Ich bin sehr, sehr dankbar zurückgekehrt für die Bedingungen, in denen ich leben und arbeiten kann, in denen ich meinen Glauben umsetzen kann, für die Freiheit, die wir hier haben, über den Glauben zu reden, den Glauben im Alltag zu leben und so. Gott sei Dank kann ich da nur sagen, denn die Geschwister in Indien haben es nicht so leicht. Das ist eine ganz schön schwierige Situation zum Teil, angefangen von Mobbing bis hin zu ausgestoßen werden aus der Familie, bis hin zu, ist noch nicht so lange her, massiver Christenverfolgung, wo Menschen im Bundesstaat Orissa, heute Odisha, auf der Straße ermordet wurden, weil sie zu Christus gehörten. Also vor diesem Hintergrund eine unglaubliche Dankbarkeit für unsere Freiheit, aber dann eben auch umgekehrt die Verantwortung. Ja, ich habe das erlebt, ich habe da Menschen kennengelernt, die haben mich um Gebet gebeten, die sind mir nahe gekommen und ich möchte für sie auch da sein, ich möchte an sie denken, ich möchte das Beten begleiten, was die Netanya-Kirche tut und eben auch andere Leute dazu einladen, lasst uns das gemeinsam machen. Das geht von Spenden los und das hört mit Reisen nach Indien auf. Ich habe schon ein Stück meines Herzens auch dort in Indien bei der Netanya-Kirche gelassen. Nicht unbedingt verloren, sondern ganz bewusst gelassen und empfinde da auch so ein Stück Mitverantwortung aus der Ferne.
Du hast gerade erwähnt, die Christen in Orissa, da wollte ich nochmal nachhaken. Das hat man ja ab und zu in den deutschen Medien auch gehört, dass es da Massaker gab, dass die mit Verfolgung zu tun hatten. Und du hast bei deiner Reise auch tatsächlich Menschen aus Orissa kennengelernt, die dir ihre Geschichten erzählt haben. Wie war diese Begegnung für dich? Nimm uns da ein bisschen mit rein.
Das gehörte somit zu dem Bewegendsten, was ich erlebt habe bei den Recherchen. Ich war das allererste Mal bei der Netanya-Kirche im Jahr 2009 und da waren diese Massaker, diese von Fanatikern durchgeführten Christenverfolgungsaktionen, bei denen Dutzende von Pastoren, Gemeindemitarbeitern, auch Frauen umgebracht wurden. Die waren da gerade ein paar Monate her und ich habe damals schon einige Flüchtlinge, die das ganz frisch erlebt hatten, dieses Grauen, interviewen können. Im ersten Buch Namaste, du bist gesehen, beschreibe ich das. Und jetzt wollte ich hören, einige Jahre später, wie hat sich denn die Lage entwickelt? Wie ist es denn heute? Und ich wollte eigentlich nach Orissa, das war meine Bitte, aber aus Sicherheitsgründen haben die indischen Freunde mir gesagt, du bleibst schön im Bundesstaat Andhra Pradesh und wir gucken, dass Leute aus Orissa kommen und dir erzählen. Und tatsächlich, mehr als ein Dutzend Männer und Frauen haben sich in den Bus gesetzt in Orissa, sind 12 Stunden lang durch die Hitze gefahren, nur um mich zu treffen, nur um mir zu erzählen. Und ich beschreibe das so, weil du daran schon siehst, denen war das mindestens so wichtig wie mir. Und dann fingen einige an und erzählten ihre Geschichte und diese Geschichten waren ganz furchtbar, ganz blutig, ganz grauenhaft, was Angehörige erlebt hatten, wie Menschen ums Leben gekommen waren, nur aus einem einzigen Grund, weil sie zu Christus standen. Aber dann kam auf dieses Erzählen des Grauens eine Hoffnungsgeschichte, denn die Gemeinde in Orissa wächst. Da sind manche Familien heute Teil der kleinen Gemeinden, die noch nicht mal eine richtige Kirche haben, weil die Kirche damals zerstört wurde, die sich in Provisorien treffen. Da sind Menschen dabei, die früher die Christen verpetzt haben an die Fanatiker und gesagt haben, denen müsst ihr auch das Haus anstecken. Dass die Art und Weise, wie die Christen umgegangen sind mit dieser Verfolgung, wie sie nicht Hass, sondern Liebe geantwortet haben, wie sie zurückgekehrt sind, nachdem sie vertrieben wurden, obwohl sie jetzt keine Felder mehr haben, hat ihnen eigentlich alles weggenommen und ein kleines, aber von Liebe geprägtes Dasein fristen, das hat einige Menschen auf den Glauben aufmerksam gemacht und deswegen wächst die Kirche in Orissa. Das war für mich schon unglaublich. Ich sehe, jetzt werden wir uns unterhalten einige von den Gesichtern vor mir und diese Menschen werde ich nicht vergessen. Und sie haben ja auch gesagt, das stärkt sie, dass ich sie nicht vergessen habe. Ein Pastor, den ich 2009 schon interviewt habe, der sagte, Christoph, direkt nach den Grauen damals sind einige Leute gekommen und haben sich bei uns erkundigt, was passiert ist. Jetzt, 15 Jahre später, bist du der Einzige. Und wir danken dir, dass du unsere Geschichten hören willst und dass du sie weitererzählst. Ja, das tue ich jetzt gerade, das tue ich im Buch, das empfinde ich jetzt auch als eine Verpflichtung.
Auf jeden Fall. Christoph, wir haben vorhin am Anfang gesprochen vom Kreislauf der Liebe und davon, dass es auch in Deutschland Geschichten gibt, die von der Netanjakirche inspiriert und geprägt sind. Welche dieser Geschichten, du hast vorhin die eine von dem Zahnarzt erzählt, welche hat dich denn da noch am meisten bewegt von den Netanja-Geschichten aus Deutschland?
Schwester Beate, die habe ich nur per Telefon kennengelernt, ein paar Mal mit ihr telefoniert. Sie ist schon im reiferen Alter, ist seit einigen Jahren nicht mehr in Indien. Sie hat ihr Leben lang, eine Diakonisse vom Mutterhaus Friedenshort in Freudenberg bei Siegen, sie hat ihr Leben lang sich ganz liebevoll um arme Menschen gekümmert. Sie war in Südamerika, dort im Slum, hat da eine wichtige Arbeit gemacht. Sie hat für die Kindernothilfe auf den Philippinen und anderswo gearbeitet und dann auch die verschiedenen Einsätze von Deutschland aus koordiniert. Also eine total beeindruckende Frau. Und als sie im Rentenalter war, wo andere Leute sich zurückziehen würden, dann hat sie über verschiedene Kontakte ein ganz besonderes Projekt der Netanja-Kirche kennengelernt und ist etwa 8 Jahre ihres Lebens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann noch nach Indien gegangen und hat sich dort darum gekümmert, dass Kinder mit einer Behinderung, und davon gibt es leider sehr, sehr viele in den Dörfern auf dem Land in Indien oder am Rand des Dschungels, dass solche Kinder würdevoll behandelt werden, ernst genommen werden, gefördert werden, hineinkommen auch nach den Möglichkeiten, die sie haben, in normale Klassen. Sie hat das aufgebaut, was man bei uns Inklusion nennt, aber auf eine sehr, sehr einfache, schlichte und dann funktionierende Art und Weise. Ich hatte das schon erlebt, bevor ich Schwester Beate am Telefon kennengelernt habe, in Indien, wenn da in Kondalain, diesem Dorf, in dem sie tätig war, wenn da Feste gefeiert wurden, wenn da getanzt wurde. Da waren Kinder im Rollstuhl, Kinder, die nicht sehen konnten, Kinder, die geistig nicht so schnell waren wie ihre Mitschülerinnen und Mitschüler im gleichen Alter. Die waren völlig selbstverständlich integriert, die gehörten ganz und gar dazu. Und ich habe dann eben später mitbekommen, dass der Anfang, die Initiative dazu sehr stark von Schwester Beate ausging und dass sie von Deutschland aus, obwohl sie wirklich nicht mehr die Jüngste war, so, so viel da angestoßen hat, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort weitermachen. Ich habe strahlende Gesichter gesehen von Kindern, die früher auf die Straße geschickt worden wären zum Betteln, weil sie, so hätten ihre Eltern es damals gedacht, weil sie nichts konnten. Sie können eine ganze Menge. Nur man muss sie fördern, man muss das mit ihnen ausprobieren, man muss sie begleiten. Und das hat Schwester Beate toll gemacht. Mich hat das sehr bewegt, dass ein einzelner Mensch, in diesem Fall die Schwester Beate, so viel im Leben von Dutzenden, Hunderten, wahrscheinlich Tausenden von Menschen bewegen kann über die Jahre.
Christoph, vielen Dank, dass du uns damit reingenommen hast in dein Buch, in ein paar Geschichten aus dem Buch. Und das hört sich so an, als ob du noch 3 Bücher zusätzlich schreiben könntest, weil das einfach so viel und so dicht war. Ich danke dir erstmal für das Gespräch. Dankeschön.
Sehr gerne.
Mein Gast heute war Christoph Zehner. Mit ihm habe ich über sein neues Buch gesprochen mit dem Titel »Was zählt, ist die Liebe«, für das er neue Mutmach- und Hoffnungsgeschichten aus Indien und Deutschland gesammelt hat, rund um die Arbeit der Netanja-Kirche. Das Buch hat 224 spannende Seiten und kostet 15 Euro. Kaufen können Sie es beim Buchhändler Ihres Vertrauens oder online. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald, Ihr Stefan Loss. Das war Buchgeflüster, Ihr Podcast vom Brunnen Verlag.